Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich da sein darf, dass ich hier in von Offenburg heute Morgen herfahren durfte und hier in Kandern sein kann. Euch ist es gut ergangen hier, würde ich sagen. Ihr lebt in einer wunderschönen Umgebung. Und jedes Mal, wenn ich hierher fahre, denke ich, das ist wie Urlaub hier, oder? Es ist schon schön. Ich erlebe das jedes Mal ähnlich in Offenburg, wenn ich nach Hause komme, dann geht mir das auch so. Man lebt einfach in einer tollen Umgebung, da kann man Gott echt dankbar sein. Ich habe herzliche Grüße mitgebracht aus der FEG in Offenburg. Wir gedeihen ganz schön dort, wir sind ja Gemeindegründung, seit 4 Jahren bestehen wir als Gemeinde und wir wachsen ganz gut dort und es ist toll zu sehen, wie die Gemeinde sich konstituiert. Und wir hatten gerade einen Prozess abgeschlossen, diesen Visionsprozess. Über 1,5 Jahre haben wir daran gearbeitet und es ist toll zu sehen, was daraus entsteht. An anderer Stelle bin ich gerne mal bereit, da ein bisschen mehr zu erzählen darüber. Brennen ohne abzubrennen. Dem Klaus Gehmann sagt das gar nichts, schon gar nicht mit diesem Text. Und deswegen steige ich auch mal ein mit etwas, was auch so gar nicht in diesen Frühling passt, nämlich Silvester. Ich mag Silvester sehr. Ich mag es, wenn man so auf diesen 12 Uhr hingeht. Wir haben da so unsere Rituale mittlerweile, die sich über Jahre verfestigen. Es gibt die Feuerzangenbowle. Und es gibt natürlich den 90. Geburtstag im Fernsehen. Selbst meine Kinder müssen mitgucken. Wer guckt ihn noch? Außer mir? 90. Geburtstag? Oh, okay. Ich erkläre jetzt mal lieber nicht die Handlung, okay? Das, was mich am meisten fasziniert, ist an Silvester das Feuerwerk. Wenn abends um 12 die Raketen in den Himmel fliegen, die Böller, damit brauche ich nichts, aber die Raketen am Himmel, die sind für mich eine Faszination. Wie man es hinbekommt, in leuchtenden Farben diesen Himmel voll zu machen, zum Teil auch dreidimensional in Silber und in Blau und in Rot und in Grün und weiß der Geier, wo die all die Farben herbekommen, in Herzform. Letztens, vor 2 Jahren, stand ich zufällig neben einem Pyrotechniker, der sein eigenes Privatfeuerwerk abgebrannt hat. Das war eine Wonne. Ich liebe das. Und als Kinder hatten wir zu Hause, ich weiß nicht warum, aber wir hatten so ein Hobby. Wir haben diese abgebrannten Raketen gesammelt. Ah, da haben wir anscheinend noch mehr so ein Hobby gehabt. Diese abgebrannten Dinger, diese Stöcke, die überall rumlagen, wir sind da durch die Gegend gezogen und haben uns das zusammengesohlt. Und manchmal haben wir noch so Blindgänger gefunden, die wir dann aufgebrochen haben, um das Schwarzpulver rauszuholen. Das war hervorragend. Ich weiß gar nicht, was wir damit gemacht haben. Wahrscheinlich musste mein armer Vater den ganzen Krempel dann entsorgen. Aber ich fand das sehr faszinierend. Vor allen Dingen hing dieser Geruch am nächsten Tag noch in der Luft von abgebranntem Feuerwerk. Manchmal denke ich, im Leben ist es ähnlich. Da sind wir begeistert bei der Sache und erleben wunderschöne Momente und man erinnert sich ja auch gerne daran, an die Dinge, die so im Leben gelaufen sind. Und man hat noch den Geruch in der Nase und die schönen Dinge vor Augen. Aber das, was man manchmal findet, ist eine abgebrannte Rakete. Das, was man manchmal in seinem eigenen Leben erlebt, erlebt man, dass etwas gebrannt hat, dass etwas Wunderschönes entstanden ist und dass man am liebsten diesen Moment eingefroren hätte, da stehen geblieben wäre, wo man da steht und das genossen hätte bis ins tiefste Innere. Und dann erlebt man den nächsten Morgen. Man erlebt die abgebrannte Rakete. Ich selber erlebe das gerade in einer Phase in meinem Leben. Ich bin gerade intensiv in der Frage, ich hatte viele Freunde, mit denen ich ganz intensiv zusammengelebt und gearbeitet habe. Und diese Freundschaft, die hat sich über Jahre abgekühlt. Vorher die Höhen und Tiefen gefeiert und jetzt fühlt sich das so ein bisschen an wie abgebrannt. Wie etwas, was nicht mehr da ist, was nur noch aus der Erinnerung irgendwie schön zu sein scheint. Und so gibt es verschiedene Dinge in unserem Leben, wo wir erleben, dass man gebrannt hat, dass etwas Wunderschönes entstanden ist, dass die Spannung da war und dann sich manches verflüchtigt. Man eben nicht mehr brennt, zugeschüttet von dieser Leidenschaft, zugeschüttet von dem Schweren, von dem Alltäglichen, von der Knochenmühle des Alltags. Leidenschaft zugedeckt von Perspektivlosigkeit. Das kann einem in Beziehungen so gehen, das kann einem in Hobbys so gehen, das kann einem in der Partnerschaft so gehen. Dass da etwas gebrannt hat, vielleicht über längere Zeit hinweg, und dass dann so eine Phase zwischendrin kommt, wo man sich fragt, was brennt hier denn noch? Abgebrannt vielleicht auch in der Beziehung zu Jesus? Wegen dem Alltag? Wegen dem Stress mit den Kindern? Wegen den Erwartungen, die man hatte und die nicht in Erfüllung gegangen sind? Wegen den eigenen Ansprüchen, wegen der eigenen Haltung, die nicht eben die Resonanz bekommt, die man selber eigentlich erwartet? Wenn das so ist, dann habe ich eine gute Nachricht. Ihr seid in guter Gesellschaft. In sehr guter Gesellschaft. Nämlich bei den Jüngern. Und da gehen wir an diesen Text heran. Mitten in so eine Phase hinein, wo man eben nicht dieses Feuer entdeckt bei den Jüngern. Wo man eben nicht entdeckt, dass da etwas Wunderschönes, Großes entsteht, sondern es ist so ein Zwischental, ein bisschen ein tieferes Tal. Und daran können wir sehen, was es heißt, zu brennen, ohne abzubrennen. Ich möchte euch damit hineinnehmen. Dieser Text in Johannes 21, da ist es eigentlich so ein Text im Johannesevangelium, der ist so ein bisschen hinten angestellt. Man hat den Eindruck, am Ende Kapitel 20, ist Johannes eigentlich fertig gewesen. Und dann kommt das nochmal, dass er sagt, oh, ich habe da noch was. Das könnte durchaus wichtig sein. Und dann schreibt er noch das 21. Kapitel dahinterher. So wirkt dieser Text als ein bisschen nachgestellt. Schauen wir uns den mal an. Na, so. Johannes Kapitel 21, ich nehme erstmal die ersten drei Verse. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Wie gesagt, das ist eine Situation im Zwischenraum. Eine Situation nach der Auferstehung von Jesus. Jesus hatte sich schon vorher mal gezeigt. Und immer in den Momenten, wo er kam, mit einem Gruß, Friede sei mit euch. Überraschend kam er durch Türen oder durch Wände und dann stand er da. Aber jetzt sollte Jesus nicht kommen. Jetzt war er auf einmal derjenige, der ihm gesagt hat, geht nach Tiberias, an den See Tiberias, nach Galiläa zurück. Da, wo wir früher unsere Homebase hatten. Da sollten sie zurückgehen. Mit dabei 7 Leute, die meisten davon Fischer. Natürlich Simon Petrus. Und auch welche, die dabei gar nicht großartig benannt werden. Das macht Johannes häufiger. Der nennt die Anzahl, aber nicht immer, wer noch so mit dabei ist. Und Simon kehrt zurück an seinen Heimatort. Der wohnte dort in der Nähe. Und was macht er? Er ergreift wie so häufig die Initiative und sagt, ich gehe fischen. Und dann geht's los. Sie gehen fischen. Geübte Hände, erfahrene Fischer, Leute, die damit ihr Geld verdient haben, die machen das, was sie sonst auch wieder machen. Hier sind sie genau in dieser Situation. Auf der einen Seite haben sie 3 Jahre intensives Leben mit Jesus gehabt, mit Höhen, die hätte man sich nicht ausmalen können, mit bunten Farben ausmalen können. Da hat man gebrannt. Und jetzt ist dieser Jesus auf einmal nicht mehr da. Mehrere Tage lang erscheint er nur mal minutenweise. Und all das, was vorher so wunderschön schillernd war, riecht abgebrannt. Und was bleibt ihnen dann Großes übrig, als zu sagen, ich gehe fischen. Und was ist? Kein Fang. Der Alltag ist wieder da. Versuchen zu fischen, Netze flicken, essen, schlafen, aufstehen, fischen, Netze flicken, essen, schlafen, aufstehen, fischen, Netze flicken, essen, schlafen. Da wird der Horizont auf einmal ganz schön klein. Das ist doch genau das, was wir häufig erleben. Wir haben davon geträumt, den History Maker zu spielen, Geschichte zu schreiben mit unserer Gemeinde. Was meint ihr, wie ich das gedacht habe, als ich in die Gemeindegründung gegangen bin nach Offenburg? Jetzt gehen wir dahin und wir schreiben in Offenburg Geschichte. Wir bewegen hier etwas Riesengroßes. Hier geht der Geist Gottes durch die Stadt und die Menschen werden zu uns strömen in Scharen. Und dann stehe ich auf, fische, flicke meine Netze, esse, schlafe. Und mein Horizont wird immer kleiner. Die Perspektive wird immer schmaler. Das, wovon man eigentlich geträumt hat, das, was groß irgendwo sein sollte, das ist auf einmal ganz klein geworden. Was ist denn, wenn die Motivation nicht mehr da ist? Wenn der Alltag, wenn der Stress mit den Kindern so groß ist, dass dieses Feuer zu ersticken droht? Was ist dann? Vielleicht kennt ihr genau diesen Frust. Vielleicht kennt ihr diese Möglichkeiten, die immer kleiner werden. Vielleicht kennt ihr die leeren Netze, die Männer hier auch haben. Und ich möchte es nicht nur auf persönliche Ebene heben. Das kann bei euch der Fall sein. Aber wie ist es denn, wenn in der Gemeinde die Netze leer bleiben? Da gibt es nämlich etwas Gefährliches. Diesen Gewöhnungseffekt. Man gewöhnt sich daran, dass die Perspektive klein ist. Man gewöhnt sich daran, dass man von Gott nichts mehr erwartet. Man gewöhnt sich daran, dass man eben nicht Geschichte schreibt, vielleicht noch die eigene. Man gewöhnt sich an leere Netze. Man gewöhnt sich daran, nicht mehr den Kollegen weiterzuerzählen, dass man wirklich etwas Schönes mit Gott erfahren hat. Man gewöhnt sich daran, dass da nichts passiert, dass das Netz leer bleibt, weil der Alltag, der Stress, die Probleme, dieses Nichterscheinen Jesu anscheinend alles erstickt. Jetzt geht es zum Glück weiter. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fisch hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, Es ist der Herr. Die Geschichte endet zum Glück nicht da in diesem Alltag, nicht in diesem Fischen, Netze flicken, Essen, Schlafen, sondern sie geht weiter. Es wird morgen. Es ist morgen. Und am Ufer, 100 Meter weg, ist ein Mann, der ihnen das zuruft. Warum erkennen sie Jesus nicht? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es zu dunkel. Vielleicht ist er auch einfach zu weit weg. Also wenn ich meine Brille nicht aufhabe, erkenne ich euch auf 100 Meter nicht. Definitiv. Auf jeden Fall erkennen sie nicht. Und sein Ruf, der dann kommt, der ruft sie dann mit Kinder. Eigentlich ist es ein Ruf einer Respektsperson an seine Jünger. Man hätte auch hinschreiben können, Freunde oder Männer. Hätte man auch hinschreiben können. Und er fragt sie nach Fisch. Zum Glück nicht nach Kalbsköpfen. Ich bin ja schon gespannt, was es bei Gehmanns heute Mittag zu essen gibt. Müsst ihr vorsichtig sein, wenn die euch einladen. Er will nur Fisch. Fisch ist das Typische, was man morgens so isst. Damals. Man aß nur zweimal. Und es wäre blöd gewesen, wenn man nichts dabei gehabt hätte, neben dem Brot. Jesus ruft ihnen zu, sie sollen es auf der rechten Seite probieren. Eigentlich lustig, oder? Als wenn sie nicht vorher schon das gemacht hätten. Aber ihnen wird zugerufen, werft das Netz auf der rechten Seite aus und die Jünger gehorchen. Die machen das. Das finde ich ja ganz faszinierend. Das sind ja jetzt kompetente Fischer. Die wissen ja eigentlich, wie das Leben funktioniert. Die hätten auch sagen können, was willst du uns erzählen? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Aber nee, sie machen das. Und interessanterweise fangen die Jünger das erste Mal Fisch. Und zwar das erste Mal seit Jahren. Und dann die Situation, der Jünger, den Jesus lieb hatte, damit meint Johannes sich selber, der erkennt zuallererst, wer da spricht. Und das sagt er sehr deutlich. Er sagt, es ist der Herr. Es ist dieser Jesus. Auf Jesu Wort zu hören und dem zu folgen, das ist zuallererst unser Auftrag. Für uns, die wir Jesus lieben, die wir eine Beziehung mit Jesus haben. Das ist das allererste, was wir machen sollen. Wir sollen Jesu Worte hören, das erstmal wahrnehmen und nicht denken, naja, ich weiß es sowieso besser. Nein, wir sollen das hören und wir sollen danach tun. Wir sind nicht zuallererst zuständig für den Erfolg. Und das hilft uns beim Brennen. Nicht der Erfolg hält uns am Brennen. Sondern indem wir das tun, was Jesus sagt, was er daraus macht, ist seine Sache. Und diese Situation, die gibt es genau hier. Das Schöne ist, dass diese Situation erinnert an Lukas 5. In Lukas 5 wird berichtet, wie die Jünger berufen werden. Es findet hier quasi eine neue Berufung statt. Sie werden darin erinnert, wo sie damals losgelaufen sind mit Jesus. Damals war die Situation genau die gleiche. Herr, auf deinen Namen fahren wir nochmal raus. Ja, geht. Und fisch da. Und genau das wird aufgenommen. Sie werfen das wieder aus. Manchmal denke ich, ich bin für den Erfolg meines Lebens verantwortlich. Aber genau das bin ich nicht. Ich bin dafür verantwortlich, das zu tun, was Jesus sagt. Weil Jesus mir sagt, wenn du das tust, wird dein Leben reich werden. Und wenn wir diesem Jesus vertrauen, dann sollten wir diesen Schritt gehen. Es geht nicht darum, unsere eigene Meinung hochzuhalten. Das, wie ich mir das vorzustellen, denn das führt nicht dazu, dass wir erfolgreich sind. Wir sind nur dann erfolgreich, wenn wir das tun, was Jesus sagt. Woran will Gott dich erinnern? Woran will Jesus dich erinnern? Wenn du in so einem Tal gerade drin bist, dieser Motivationslosigkeit, woran möchte dich Jesus erinnern, indem er dich ruft? Ich kenne das aus meinem Leben sehr gut. Ich Ich kenne das in den Momenten, wo Jesus mich trifft und zu mir spricht und sagt, hey, Matthias, du bist mein geliebtes Kind. Gerade vor ein paar Wochen hatte ich genauso diese Situation, wo Gott mich ansprach und mir Mut zuspricht und mich daran erinnert, hey, ich habe mit dir etwas angefangen und ich gehe mit dir diesen Weg weiter. Und wisst ihr, nicht der Erfolg gibt mir Kraft zum Brennen, sondern diese Worte zu hören und das dann auch auszuleben. Denn Liebe ist nicht nur für mich, sondern dass ich das weitergeben kann. Vielleicht ist es im Moment, heute, dieser Tag für dich da, dich daran zu erinnern, wie es begonnen hat. Wie Jesus mit dir begonnen hat. Dass er dich zurückweisen will auf den Punkt und sagt, hey, da habe ich mit dir angefangen. Erinnere dich da mal dran wieder. Und ich mache mit dir weiter. Und dann kommt es zu dieser folgenden Situation in Vers 7, dass nämlich Petrus ins Wasser springt und zu Jesus kommen will. Johannes erkennt das und sagt, es ist der Herr. Petrus sagt, ja, was? Okay, ab ins Wasser. Aber bitte keine Schublade. Johannes und Petrus reagieren völlig unterschiedlich. Und beides ist okay. Wir brauchen unsere Geschwister manchmal. Der Simon Petrus braucht einen, der ihm sagt, was Sache ist. Er selber ist impulsiv. Wir brauchen keine Schubladen. Es gibt kein besseres Jesus-Erkennen. Es gibt kein cooleres Jesus-Erkennen. Es gibt nicht ein konservatives Jesus-Erkennen. Es gibt nur das Jesus-Erkennen. Das, was er, dass er dasteht. Dieser Jesus ist ungewöhnlich. Das ist, glaube ich, die Situation, die sich da ergibt. Dieser Jesus ist anders, als sie bisher ihn kennengelernt haben. Sie sind mit ihm 3 Jahre durch die Gegend gelaufen, ja. Haben ihn tagtäglich erlebt, ja. Aber der Jesus, der nach der Auferstehung ist, das ist jemand anderes. Jemand, der nicht gewohnt in seinen Themen dasteht. Nicht in seiner Person dasteht, in seinem Körper. Da ist jemand anders, neu. Und manchmal denke ich, wir hängen in unserem Kopf an so alten Bildern. Jesus muss so sein. Hier nicht. Jesus zeigt sich hier von einer ganz anderen Seite. Und deswegen sollten wir genau hinschauen, wenn es um Jesus geht. Und seinen Ruf hören. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bring ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, fordert Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot, zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. 100 Meter, nicht gerade viel. Zum Glück hilft Simon Petrus mit, das Zeug rauszuholen. Und diese 153 Fische, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was die bedeuten. Aber 153 Fische sind ziemlich viele. Ich war jetzt gerade in Spanien und wir haben eine Fischerei dort besucht mit meinen Kindern. 153 Fische sind ein Haufen Zeug. Warum ist gerade diese 153 sind, keine Ahnung. Man hat versucht, die in verschiedene Arten zu deuten. Klar aber ist, Jesus würdigt diesen Fang. Der sagt, das ist wichtig. Tut euer dazu. Aber er selber hat schon längst vorgesorgt. Er hat ein Kohlenfeuer gemacht. Er hat ein Brot draufgelegt, das briet da mit ein paar Fischen. Der Duft steigt in die Nase von frischem Brot und frischem Fisch am Morgen. Okay, das ist jetzt nicht eure Idealvorstellung vom Frühstück. Das gebe ich zu. Aber vielleicht vom Mittagessen. Dieser frische Duft weht durch den Strand. Und Jesus lädt die Jünger ein zur ersten Mahlzeit des Tages. Das muss eine eigenartige Stimmung dort gewesen sein. So immer diese unaussprechliche Frage dazwischen. Wer bist denn du? Und trotzdem wissen sie es. Das ist Jesus. Der wusste, worum es geht. Das ist keine vertraute Situation, die sie da erleben. Denn Jesus stellt sich anders dar. Und er begegnet ihnen. Wisst ihr was? Was mich sehr tröstet, dass er sie nicht rügt. Der sagt ihnen, was seid ihr denn hier für welche? Wieso geht ihr jetzt fischen? Ihr sollt ihr nur warten. Der fängt nicht an, sich zu ärgern über sie und zu sagen, jetzt pass mal auf, 3 Jahre habt ihr gebraucht und jetzt sollte es mal an der Zeit sein, dass ihr wisst, was Sache ist, oder? Das macht er nicht. Der ärgert sich nicht über sie. Er sagt ihnen auch nicht, macht mal eine Pause, ihr braucht wohl ein bisschen Regeneration, ihr müsst euch selber mal wiederfinden. Nö. Der Ort, an dem wir brennen können, ist in der Gegenwart von Jesus. In dieser Gemeinschaft von Jesus. Wenn du wirklich Frust hast in deinem Leben, über diese kleine Perspektive, über dieses abgebrannte Leben, was du gerade führst, dann lädt dich Jesus an sein Feuer ein. Es braucht ein Feuer, um deinen Frust aufzutauen. Es braucht frisches Brot und frischen Wein, um sich daran zu erinnern, was er getan hat. Es braucht einen Fisch, deinen Fisch, den du dazu tust, damit du merkst, ich brenne nicht um des Erfolges willen, sondern ich brenne, weil eine Gemeinschaft mit Jesus Christus das Bereicherndste in meinem Leben ist. Dieses Essen, was er dazu bereitet, ist genau das. Es ist genau das. Es braucht Menschen, die einem helfen, diesen Jesus zu sehen. Es braucht deine Mitchristen, die dir sagen, wo Christus ist. Ich finde den Spruch von Bonhoeffer so schön. Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir. Und ja, manchmal stimmt das. Der Petrus braucht einen Johannes, der ihm zeigt, wo Jesus ist. Und wir? Wir brauchen diese Gemeinschaft mit Christus und wir brauchen die Gemeinschaft miteinander, um aufzutauen, um unseren Frust loszuwerden, um der Warterei ein Ende zu machen, damit wir erneuert werden. Hier wird deutlich, dass Jesus zuallererst einlädt. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen und dann wird das Essen verteilt. Wir machen das häufig anders. Leider. Wie brennen wir, ohne abzubrennen? Brennen für Jesus geht nur im Gehören. Okay, verzeiht mir diese Wortschöpfung. Ich versuchte 2 Dinge ins eine zu packen. Brennen für Jesus heißt, dass wir ihm gehören, zu ihm gehören. Dass wir uns bedingungslos an ihn ausrichten. Und auf der anderen Seite, dass wir hinhören. Dass wir unseren Stolz einmal zur Seite legen. Dass wir die Dinge zur Seite legen, die uns blockieren und sagen, ich möchte darauf hören, was du zu uns sagen möchtest. möchtest, zu mir sagen möchtest. Das Zweite ist, brennen für Jesus geht nur, indem Jesus dir dient. Wir sind ganz schnell dabei, anderen zu dienen, andere zu bedienen. Aber sind wir mal ehrlich, wann hat Jesus dir denn das letzte Mal gedient? Und wie? Wann hat er dir das letzte Mal ein Brot hingehalten und du hast mit Freude daran gegessen? Wann hat er dir das letzte Mal einen Fisch geschenkt und du hast dich gefreut darüber wie ein Schneekönig? Und wie sah der Fisch aus? Ich möchte euch damit hineinnehmen, das einmal auszusprechen. Es reicht manchmal nicht, das einfach nur im Kopf zu haben, sondern Freude über etwas sollte man teilen. Erzählt euch einander, vielleicht im Hauskreis oder im Kirchencafé, wo ihr immer gleich einen Kaffee trinken würdet oder ein Wasser, weiß der Geier was. Aber erzählt einfach mal, wo ihr beschenkt worden seid. Feiert das, so wie Jesus feiert. Denn wenn ihr euch nicht bedienen lasst von Jesus, dann seid ihr keine guten Diener. Ihr braucht das, dass Jesus euch dient. Und dann könnt ihr brennen. Brennen für diesen Herrn, ohne abzubrennen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du führst uns in unserem Leben wirklich in Situationen hinein, die ganz schön anstrengend sein können. Wo wir warten auf das, was du tust, wo wir uns abgebrannt fühlen, herausgefordert durch die Ereignisse in unserem Leben. Und ich danke dir dafür, dass du uns nicht allein lässt darin. Ja, du hast in diesem Text so viele tolle Dinge hineingelegt, die wir genießen können. Danke dafür, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir auf dich hören dürfen und dass du uns dienen möchtest zuallererst. Bitte schenke uns den Mut, uns bedienen zu lassen. Schenke uns die Offenheit, freundlich das in Empfang zu nehmen, was du uns freundlich schenkst. Und wir wollen brennen für dich, ohne abgebrannt zu sein. Wir wollen dienen, weil du uns gedient hast. Bitte mach du uns das klar, wo das dran ist, gerade für uns.